Herzlich willkommen zur neuen Folge Gruselfaktor. Schön, dass ihr uns wieder zuhört. Wir wollen es diesmal ganz kurz und knackig machen, deswegen erzähle ich direkt mal für alle, die gerade zum ersten Mal einschalten, wie dieser Podcast funktioniert. Und zwar erzählen Lisa und ich bin Katha, uns gegenseitig eine gruselige Geschichte, die die andere noch nicht kennt. Soweit so gut kennt ihr das. Aber dann vergeben wir gegenseitig einen Gruselfaktor für die Geschichten. Dabei ist 1 überhaupt nicht gruselig und 10 sehr gruselig. Dabei müsst ihr wissen, dass die Geschichten, die wir auswählen, nicht immer 100% wahr sind, weil es auch oft Reader-Stories sind aus dem Internet oder Quellen, die ja die Wahrheit der Stories nicht so ganz belegen. Trotzdem hat dieser Podcast den Anspruch, an der Wahrheit zu kratzen. Ein Funken Wahrheit ist also immer dabei. Und bevor wir mit den Stories starten, würde ich dich bitten, Lisa, mal die Gruselfaktoren unserer Zuhörer aus der letzten Woche mitzuteilen.
Ja, gerne. Ihr habt wieder sehr fleißig abgestimmt. Das lag wahrscheinlich auch wieder daran, dass wir diesmal wieder 2 Abstimmungen hatten. Eine vor 2 Wochen und eine jetzt gestern. Und meine Geschichte war ja die Geschichte von Annabelle. Und die hat von euch eine glatte 7 bekommen. Und Katas Geschichte, die Stimme von der Frau, die durch den Wald gelaufen ist, hat eine knappe 8 sogar abgestaubt. Bist du damit zufrieden, Katha?
Ja, das gefällt mir sehr gut. Ja, von mir natürlich auch vielen Dank, dass ihr wieder so fleißig abgestimmt habt. Und das ist natürlich auch noch eine wichtige Info. Ihr könnt auf unserem Instagram-Kanal auch einen Gruselfaktor abgeben, den wir dann in der nächsten Folge euch berichten. So sieht's aus.
Ganz genau. Und du bist heute wieder dran mit Starten, glaube ich, ne?
Genau, ich starte. Und die Story von mir heute ist eine, um die wir sogar schon mal gebeten worden. Ich glaube, sogar schon 3-mal jetzt. Ich sag aber noch nicht, wie die Story heißt, sondern das hört ihr jetzt gleich einfach.
Ich bin gespannt.
Na komm, du weißt es doch schon.
Ja, okay, ich habe es schon mitbekommen am Rande. Aber ich kenne die Geschichte nicht. Also ich bin trotzdem sehr gespannt, ja.
Okay. Es ist der 7. August 2017, als Adam zum ersten Mal einen Tweet über seine unheimliche Begegnung in die Welt sendet. Meine Wohnung wird heimgesucht von dem Geist eines toten Kindes und es versucht mich zu töten. Zuerst erschien er nur in meinen Träumen, aber ich glaube, er hat es in unsere Welt geschafft. Viele weitere Tweets wie diese folgen und Adams Twitter-Timeline wird zur wohl größten digitalen Live-Dokumentation paranormaler Ereignisse unserer Zeit. Das hier ist die Geschichte von Dear David. Adam schlägt die Augen auf, er will sich aufrichten, aber es geht nicht. Er fühlt sich wie lebendig begraben, spürt seine Gliedmaßen nicht, kann nicht atmen. Er befindet sich in Schlafstarre, leidet an einer sogenannten Schlafparalyse. Nur seine Sicht funktioniert jetzt noch. Er kennt diesen Zustand bereits, leidet er doch schon lange darunter. Trotzdem spürt er auch nach Jahren noch Panik. Und diesmal ist es noch drückender als sonst. In dem grünen Schaukelstuhl, der am Fußende von Adams Bett steht, sitzt ein kleiner Junge und starrt ihn an. Unheimlich genug, aber ein Detail ist besonders unheimlich. Die eine Kopfhälfte des Jungs ist komplett eingedellt. Adam spürt panische Angst, ist aber noch immer vollkommen gelähmt. Der Junge sitzt eine ganze Weile so da und beobachtet Adam. Dann, irgendwann, steht der Junge auf und schlurft langsam auf das Bett zu. Fast hat er jetzt das Bett erreicht, Da kann sich Adam losreißen und wacht auf. Schweißgebadet sitzt er in seinem Bett und schreit. Und das ist die erste Begegnung mit dir, David. Zuerst tut Adam das Ereignis als Halluzination infolge seiner Schlafparalyse ab. Aber ein paar Nächte später gibt es einen weiteren Vorfall. Im Traum begegnet ihm in einer Bücherei ein Mädchen.
Du hast dir David getroffen, stimmt's?
Fragt sie. Adam antwortet, wen?
Dir David, du hast ihn gesehen,
wiederholt das Mädchen.
Er ist tot, weißt du? Er kommt immer um Mitternacht. Wenn du vorher dir David sagst, darfst du ihm 2 Fragen stellen.
Dann fügt sie hinzu,
aber versuch besser niemals, ihm eine 3. Frage zu stellen, weil dann tötet er dich.
Adam ist sichtlich mitgenommen. 2 Träume über diesen kleinen Jungen zu haben, ist schon sehr merkwürdig. Ein paar Wochen vergehen und es passiert nichts. Dann taucht David wieder auf. Gleiche Situation wie beim ersten Mal. Adam im Bett und David ihn anstarrend im Schaukelstuhl. In diesem Traum fragt Adam David: Dear David, wie bist du gestorben?
Bei einem Unfall in einem Laden,
nuschelt David. Adam fragt wieder: Dear David, was ist in dem Laden passiert?
Ein Regal hat meinen Kopf eingedrückt,
antwortet der unheimliche Junge. Adam ist starr vor Angst. Wer hat das Regal umgestoßen? Fragt er. Diesmal bekommt er keine Antwort. Plötzlich wird ihm klar, dass er eine 3. Frage gestellt hat. Das hätte er nicht tun dürfen. In dem Moment wird Adam völlig verängstigt wach. Adam lassen seine Träume nicht los. Er beginnt nach Unfällen zu suchen, in denen ein kleiner Junge zu Tode gekommen ist. Daniel, Dylan, Devin, David. Er findet nichts unter keinem Namen. Dann wieder ein paar Wochen Ruhe. Adam zieht in dieser Zeit um auf eine andere Etage, denn das größere Apartment direkt über ihm wird frei. Mehr Zeit vergeht und Adam beginnt die Vorfälle mit Dear David zu vergessen. Vielleicht hat er den gruseligen Jungen ja durch den Umzug abgehängt. Adams Hoffnung wird in den kommenden Monaten jäh enttäuscht. Adam besitzt 2 Katzen, die sich seit einiger Zeit Nacht für Nacht vor der Wohnungstür versammeln und diese anstarren. So, als wäre da etwas auf der anderen Seite. Mit einem Schlag ist die Erinnerung an Dear David zurück. Irgendwann hält Adam es nicht mehr aus und blickt durch den Türspion. Ihn überkommt ein beklemmendes Gefühl. Und da bewegt sich da etwas auf dem schwarzen Flur. Adam reißt die Tür auf und schaltet das Licht ein. Aber da ist nichts. Adams Katzen sind in Alarmbereitschaft, die Schwänze aufgestellt und das Fell gesträubt. Adam spürt es. Dear David hat ihn gefunden. Für eine Weile geht es so weiter. Adams Katzen rasten um Mitternacht nun regelmäßig aus. Irgendwann hat er so viel Angst, dass er nicht mehr die Tür öffnet, sondern stattdessen ein Foto vom Flur durch seinen Türspion macht. Auf dem Foto sieht er etwas Merkwürdiges, das sich im Treppenabgang versteckt. Oder spielt ihm doch seine Angst einen Streich? Adam verriegelt die Tür und geht ins Bett. Was soll er sonst tun? Im Schlafzimmer hört er noch immer das Miauen seiner beiden Katzen. Das Verhalten der Katzen wird zur Routine. Adam versucht sich aus lauter Verzweiflung sogar mit einer Salzlinie vor Dear David zu schützen. Außerdem installiert er eine Schlaf-App, um ungewöhnliche Geräusche aufzuzeichnen. Und wir wissen ja auch schon aus Folge 10, dass das eine super Idee ist.
Ich wollte gerade sagen, nicht schon wieder eine Schlaf-App.
Am nächsten Morgen checkt er die App. Autos, Straßenlärm. Die App hat rund 33 Geräusche in der Nacht wahrgenommen. 3 davon stechen heraus. Einmal wird eine Art Schritt aufgezeichnet, obwohl Adam sein Bett in der Nacht nicht verlassen hat. Dann ein statisches Geräusch, dann wieder eine Art Schritt, direkt gefolgt von einem kurzen Stöhnen von Adam. Außerdem besorgt er sich eine Sofortbildkamera und macht Fotos von allen möglichen Ecken seiner Wohnung. Fast alle Fotos werden normal entwickelt, nur das Bild von dem Flur vor seiner Wohnung ist tiefschwarz. Auch ein Versuch, mit Salbeirauch den Geist zu vertreiben, hilft nicht. Denn nachdem Adam David eine Weile nicht mehr gesehen hat, taucht er nun wieder auf. Er sitzt immer nur da, im Schaukelstuhl, und starrt Adam an. Es passieren in den nächsten Wochen außerdem einige Dinge, die Adam sich nicht wirklich erklären kann. Trotzdem versucht er an logischen Erklärungen festzuhalten. Doch die verlieren dann ihre Wirkung, als Adam mal wieder von David träumt. Diesmal spürt er ihn. David greift Adam am Arm und zerrt ihn in ein verlassenes Warenhaus. Als Adam am nächsten Morgen wach wird, bemerkt er einen riesigen Bluterguss an seinem Unterarm. David? Das Ganze wird noch mysteriöser, als sich Adam am nächsten Tag einen Kaffee holen will und dabei am Warenhaus gegenüber vorbeikommt. Das war am Tag zuvor doch noch gefüllt mit Menschen und Dingen. Jetzt ist es komplett leer. All das zerrt extrem an Adams Nerven. Er schläft immer schlechter in seiner Wohnung und ist mehr als beunruhigt. Seine Katzen wachen immer noch jeden Abend vor der Tür. Jetzt allerdings etwas früher als um Mitternacht. Der Schrecken nimmt weiter seinen Lauf. Adam bekommt Anrufe von einer unbekannten Nummer, immer und immer wieder. Nur ein einziges Mal hebt er ab. Er hört ein elektrostatisches Geräusch wie das aus der Schlaf-App. Nach einer Minute totaler Stille hört er, wie am anderen Ende der Leitung jemand ganz leise flüstert. Kein weiteres Wort, nur. Bei Adam steht bald ein mehrwöchiger Japan-Urlaub an und er hofft, dass David danach einfach verschwunden ist. Adam kauft eine Babycam, um seine Katzen während der Reise im Blick zu behalten. Bevor es losgeht, testet er die Kamera. Er geht an dem Abend aus und bekommt immer wieder Benachrichtigungen, wenn die Kamera wegen den Katzen anschlägt. Doch dann wird es unheimlich. Statt süßem Cat-Content erinnern die Aufnahmen nun eher an Szenen aus Poltergeist. Dinge fallen von der Wand. Der Schaukelstuhl, der nun im Wohnzimmer steht, wippt vor und zurück wie von Geisterhand. Und auf dem Tisch bewegt sich ein Glas. Ganz von selbst. Mittlerweile ist Oktober und Adam längst in Japan angekommen. Und sogar dort verfolgt ihn David. Er fotografiert eine Statue, die ein Kind mit einem eingedellten Schädel zeigt. Zurück in New York geht die Heimsuchung weiter. Glühlampen gehen mehrfach kaputt und das LED-Licht am Fernseher flackert immer wieder. Tage später hört Adam ein Kratzen an der Wohnungstür. Vor lauter Angst versucht er wieder ein Foto durch den Türspion aufzunehmen. Auf dem Bild meint Adam zu erkennen, wie ein Kind hindurchstarrt. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem Adam Hilfe von außen hinzuzieht. Eine Freundin sorgt daraufhin in der Wohnung und auch im Hausflur für eine spirituelle Grundreinigung. Einige Tage lang glaubt Adam dann auch tatsächlich, dass der Spuk vorbei ist. Er hat keine Albträume mehr und auch seine Katzen verhalten sich unauffällig. Selbst sein Leichenwagen, der eines Tages einsam vor dem seit 2 Monaten geschlossenen Warenhaus steht, kann ihn nicht aus der Fassung bringen. Ein paar Wochen später schaut Adam abends fern und beschließt, sich ein Bier aus dem Kühlschrank zu holen. Da hört er ein merkwürdiges Geräusch vom geschlossenen Warenhaus gegenüber. Und auch seine Katzen starren auf die Geräuschquelle. Adam kann in der Dunkelheit erst wenig erkennen. Aber dann ist er sich sicher, dass da jemand auf dem Dach steht und zu ihm herüberschaut. Sofort schaltet Adam das Licht aus und versucht ein Foto zu machen, aber ohne Erfolg. In Panik lässt er die Rollos runter und fällt aufs Sofa. Seine Instinkte sind jetzt in Alarmbereitschaft und er fühlt es tief in seinem Inneren. David ist immer noch da und wird ihn so schnell nicht in Ruhe lassen. Mittlerweile wird Adam nun schon 4 Monate von Dear David terrorisiert. Auch in dieser Nacht erscheint David wieder im Traum und sitzt am Fußende des Bettes. Wie in der ersten Begegnung ist Adam paralysiert. David starrt und kommt dann irgendwann wieder aufs Bett zu. Adam fällt auf, dass dem unheimlichen Besucher mit dem deformierten Kopf das Gehen große Mühe bereitet. Mit viel Anstrengung greift Adam nach seinem Smartphone. Wenn ich hier heute Nacht sterbe, dann gelingt mir vielleicht hoffentlich noch ein gutes Beweisfoto, denkt er. Der unheimliche Junge flüstert etwas vor sich hin, während er weiter auf Adam zugeht. Dann krabbelt dir David aufs Bett. Kurz bevor er Adam erreicht, wacht er auf. Der Spuk ist vorbei. An das Foto auf seinem Smartphone kann sich Adam erst nicht erinnern. Aber am nächsten Morgen fällt es ihm wieder in die Hände. Adam ist geschockt. Mehr als das. Er ist kurz vorm Ausrasten. Denn auf dem Bild das verzerrte Gesicht eines kleinen Jungen mit einem eindeutig eingedellten Schädel. Auch wenn Adam bis hierhin für alles logische Erklärungen finden konnte, für dieses Bild kann er es nicht. Adam liegt noch immer auf der Couch, als er plötzlich ein lautes, dumpfes Geräusch hört. Rums. So, als hätte jemand über ihm eine Bowlingkugel fallen gelassen. Aber das ist unmöglich. Adams Wohnhaus hat nur 2 Etagen und ein Flachdach. Über ihm ist nichts. Auch das Dach kann nur über ein Dachfenster erreicht werden. Es gibt keine Leitern, Bäume oder andere Zugänge. Was also hat das Geräusch verursacht? Adam beginnt nachzuforschen. Im Flur entdeckt er eine kleine Luke, die ihn darauf bringt, dass sich zwischen seiner Wohnung und dem Flachdach eine Zwischendecke befindet. Gerade groß genug, damit ein kleiner Mensch hineinkriechen kann. In den kommenden Tagen hört Adam immer wieder Geräusche über sich. Merkwürdige Geräusche. Vielleicht ist es ein Waschbär oder vielleicht... Adam will gar nicht darüber nachdenken, aber er beschließt, die Luke genauer zu untersuchen. Bevor es dazu kommt, wird Adam wieder von dem gleichen Geräusch aus dem Schlaf gerissen, das ihn schon mal geweckt hat. Adam schreckt hoch und fühlt direkt, wie sich eine unheimliche Energie in seinem Schlafzimmer ausbreitet. Er ist wie gelähmt. 1 Minute später das gleiche laute Geräusch nochmal. Adam ist schon kurz davor, sich seine Schuhe zu schnappen und loszurennen, aber seine Angst hält ihn fest. Und dann wieder. Rums, rums. Bestimmt 15 Mal. Jedes Mal zuckt Adams Körper zusammen. Dann auf einmal nichts. Völlige Stille. Dann hört Adam ein leiseres Geräusch, ein Knacken aus dem Flur, sowie Schritte. Adam bleibt regungslos in seinem Zimmer. Es gibt keine weiteren Geräusche. Erschöpft von dem Vorfall schläft er ein und wacht am nächsten Morgen auf, als wäre nichts gewesen. Als er am nächsten Tag seine Wohnung verlässt, fällt ihm auf, dass sich genau unter der Luke, auf dem Boden, im Flur, Dreck oder abgeblätterter Putz angesammelt hat. Außerdem scheint irgendwas in den Türen der Luke festzustecken. Auch Dreck. Adam will der Sache auf den Grund gehen. Er beschließt, die Lukentür mit einem langen Stab aufzudrücken. Und dann? Was ist das? Es fällt etwas aus der Luke. Adam springt zur Seite und fällt fast die Treppe hinunter. Dann geht er auf das Objekt aus der Luke zu. Was ist das? Adam hebt es auf und hält die Luft an. In seinen Händen hält er einen kleinen, schwarzen Lederschuh. Den Schuh eines Kindes. Aufgebracht ruft Adam seinen Vermieter an. Hallo, können Sie bitte vorbeikommen? Irgendwas stimmt hier nicht. Da ist was in der Zwischendecke. Der Vermieter nimmt Adam zwar nicht besonders ernst, stimmt aber zu, vorbeizukommen. Der Vermieter bringt eine Leiter mit und stellt sich unter die Luke. Er klettert hinauf und öffnet die Türen. Adams Herz schlägt wie wild. Er stellt sich vor, wie irgendwas den Vermieter packt und wegzieht. Der aber leuchtet nur mit seiner Taschenlampe in den Zwischenboden und sagt, hier ist nichts. Und dann nach einer Weile, oder doch, warte mal. Er zieht etwas Kleines, Grünes hervor und steigt hinunter. Er legt den Gegenstand in Adams Hand. Es ist eine kleine, sehr abgenutzte grüne Murmel. Der Vermieter verlässt das Gebäude wieder und Adam bleibt verwirrt zurück. Adam lebt von dann in einer Art Trance-Zustand. Nichts fühlt sich normal an und trotzdem versucht er, die Geschehnisse nicht an sich ranzulassen. Er ist müde und ihm ist ständig schwindelig. Eine Woche nach den Funden wird er in der Nacht wach und fühlt sich beobachtet. Er schaltet das Licht ein, aber da ist wieder nichts. Mittlerweile kennt er das Gefühl nur allzu gut. Das Gefühl von einer wirklich bösen Präsenz in seiner Nähe. In der darauffolgenden Nacht schreckt er wieder auf und fühlt die Bedrohung stärker denn je. Ihm kommt es vor, als hätte er seinen nächtlichen Besucher gerade verpasst. Als wäre gerade eine Kerze ausgegangen, dessen Flamme er zwar nicht sehen kann, aber noch eindeutig riecht. Adam beschließt daraufhin, seine Katzencam im Schlafzimmer zu installieren. Er muss herausfinden, was ihn so terrorisiert. Die Kamera macht keine Videoaufnahmen, sondern löst ein Foto alle 60 Sekunden aus. Die Nacht kommt. Adam geht zu Bett und wacht wieder mit dem vertrauten, unguten Gefühl auf. Er macht das Licht an und holt sein Handy vom Bücherregal. Auf dem Handy sind ungefähr 350 Fotos von der Katzencam. Adam scrollt durch die Aufnahmen. Die ersten 100 Bilder zeigen ihn in seinem Bett. Allein. In der Ecke leuchtet ein Nachtlicht. Nichts Auffälliges. Dann auf einmal, auf dem nächsten Foto, ist er da. Dear David steht am Ende von Adams Bett. Im nächsten Foto, eine Minute später, steht er noch immer da. Jetzt starrt er an die Decke. Dann, im nächsten Foto, scheint er auf dem Stuhl zusammengebrochen zu sein. Leblos hängt er über dem Stuhl und regt sich nicht. Die nächsten Fotos zeigen alle dieses Bild. Dann ist er verschwunden. Adam atmet auf. Vielleicht war es das ja. Hoffnungsvoll swipet er weiter durch seine Fotogalerie. 15 Fotos später ist Dear David zurück. Er steht jetzt direkt neben Adams Bett. Adams Herz rutscht ihm in die Hose. Das nächste Bild zeigt, wie Dear David auf dem Bett steht und auf Adam hinunterstarrt. Nächstes Foto. Jetzt starrt Dear David direkt in die Kamera. Nächstes Foto. Er ist weg. Adam geht davon aus, dass er vielleicht jetzt verschwunden ist. Er kommt zum letzten Foto. Das zeigt einen verformten Kopf, strähnige Haare und ein verkrüppeltes Ohr. Dear David ist ganz nah. Adam durchsucht seine ganze Wohnung in Panik. Aber da ist nichts. Er ist völlig fertig. Er will doch nur schlafen. Adam nimmt sich eine Auszeit. Er beschließt, über Weihnachten zu seiner Familie zu fahren und fühlt sich weg von seiner Wohnung direkt besser. Soll er ausziehen? Vielleicht ist das ein Weg, aus dieser unheimlichen Situation herauszukommen. Zunächst fühlt er sich wirklich besser bei seinen Eltern. Aber nach ein paar Tagen überkommt ihn wieder dieses angsteinflößende Gefühl. Als er dort nachts auf Toilette geht und so im Dunkeln dasteht, bemerkt er, dass sich etwas vor dem Badezimmerfenster bewegt. Am nächsten Morgen findet er genau dort Spuren im Schnee. In der nächsten Nacht das Gleiche. Adam versucht in der Dunkelheit etwas zu erkennen, aber er sieht nichts. Seine Eltern leben ziemlich außerhalb, in Montana. Vielleicht hat sich also ein Elch oder ein Kojote zum Haus verirrt. Adam geht zurück ins Bett. Als er am nächsten Tag erwacht, schaut er aus dem Fenster auf die verschneite Landschaft. Ihm fällt auf, dass die Spuren vom Badezimmer zur Garage führen. Aber aus dem Inneren des Hauses erkennt er nicht viel. Also zieht er sich an und geht nach draußen. Er geht ganz nah an die Spuren heran. Und dann Schock. Sein Herz bleibt stehen. Es sind Fußspuren. Sehr kleine Fußspuren. Die eines Kindes. Die nächsten Nächte traut sich Adam nicht aus dem Bett. Wenn das wirklich Davids Spuren da draußen waren, bedeutet das, dass Adam nirgendwo sicher ist. Egal, wo er hinzieht. Die Hilflosigkeit überwältigt ihn. Nach Weihnachten fliegt Adam zurück nach New York. Er ist verzweifelt und bereit, alles zu tun, um sein Leben wieder unter Kontrolle zu bringen und David für immer zu verbannen. Er beauftragt sogar ein Medium und organisiert eine Ausräucherung. Aber nichts scheint zu helfen. Jede Nacht spürt Adam David an seiner Seite. Aber sobald er die Augen aufmacht, ist er fort. Adam hat das Gefühl, dass David ihm Nacht für Nacht näher kommt und sein erschrecktes Aufwachen das Einzige ist, was zwischen ihm und etwas sehr, sehr Grausamem steht. Adam beschließt auch, die Catcam wieder zu aktivieren. Aber das Ding scheint kaputt zu sein, denn es zeichnet nichts auf. Bis Adam eine besonders schlimme Nacht verbringt. Er fühlt sich krank und hat schreckliche Albträume. Darin schwebt David über seinem Bett, den Mund unnatürlich weit aufgerissen. Heraus kommen unverständliche Worte. Adam kann sich in dem Traum wieder nicht bewegen, sondern muss David anstarren. Dann plötzlich passiert etwas Unerwartetes. David stürzt sich auf Adam hinab und landet auf seinem Brustkorb. Er schnürt ihm die Luft ab. Er kann nicht atmen. So schwer wiegt er auf ihm. Keuchend erwacht Adam aus seinem Albtraum. Er schaut sich um. Er ist allein im Zimmer. Er greift nach seinem Handy auf dem Nachttisch und checkt die Catcam. Das letzte Foto zeigt das Grauen, das sich gerade abgespielt hat. Ein Foto von David, wie er auf Adams Brustkorb liegt.
Boah, mega gruselig und mega spannend.
Ja, bist du schön durchgegruselt?
Boah, ich habe mich bestimmt 20 Mal umgeguckt hier im Raum irgendwie. Ich sitze ja auch noch so ziemlich im Dunkeln und die ganze Zeit waren irgendwo auch irgendwelche Geräusche, glaube ich, hier im Raum. Und dann flackert mein Schreibtischlicht hier die ganze Zeit noch und ich war so richtig in Gruselstimmung. Boah, allein, also schon als dieser Junge mit dem eingedollten Kopf da in seinem Stuhl saß, da dachte ich schon, boah. Und als er dann ständig irgendwelche Kameras und Schlaf-Apps angemacht hat.
Dass Leute sowas auch machen, ne?
Ohne Scheiß, ich dachte die ganze Zeit, nein, doch nicht nochmal.
Ich glaube, würde ich alleine wohnen, hätte ich mich direkt irgendwie bei euch eingenistet und würde nur noch in eurer Ritze schlafen oder so.
Ich hätte, glaube ich, auch da nicht mehr alleine schlafen können, auf keinen Fall.
Ja. Ja, dies.
Dann hast du mir ja jetzt auch parallel schon ein paar Fotos geschickt und gezeigt.
Ja, die werde ich natürlich auch auf Instagram hochladen.
Ja.
Dann könnt ihr euch die auch anschauen.
Das werde ich mir gleich auch nochmal genauer angucken, hier mit den ganzen Tweets.
Ja, genau. Also das kann ich auch nochmal verlinken in der Bio. Oder eigentlich müssen wir mal so ein Linktree machen. Aber auf Wakelet gibt es halt alle diese Tweets von dem Adam hintereinander. Und da könnt ihr auch die ganze Story mit Fotos nachverfolgen, verlinke ich euch.
Ja, mega.
Ja, Lisa.
Puh.
Dann sag erstmal, was dein Gruselfaktor ist.
Ja, ich habe ein bisschen Angst davor, aber ich fürchte, ich muss mal die 10 auspacken.
Geil!
Doch, also das war echt nochmal eine, boah, es war echt gruselig, also Gänsehautgrusel, würde ich sagen. Glückwunsch.
Krass. Ja, danke dann vor allem an euch Mädels. Ich glaube, es waren 2 Mädels, die sich diese Story gewünscht haben. Und witzigerweise hat sogar heute noch ein Mädel geschrieben, dass sie sich die Story wünscht. Und da war ich das gerade am Schreiben. Deswegen freue ich mich total, dass es dich so gegruselt hat. Und ich hoffe, es kennen noch nicht allzu viele von euch diese Story und sind jetzt auch schön durchgegruselt.
Ja, bestimmt nicht so detailliert, wie du sie beschrieben hast.
Ja, also ich muss schon sagen, dass es echt viele Tweets sind. Und da war zum Beispiel noch eine Sache drin, die ich rausgelassen habe mit diesem Warenhaus. Mhm. Die habe ich nicht mit erwähnt. Und das Ende habe ich dir ja auch noch nicht richtig gesagt, Lisa.
Ja, was, wie?
Denn das war ja ein bisschen...
Genau.
Mittendrin.
Was ist daraus geworden?
Ja, diese Tweets enden damit, dass er halt irgendwann schreibt, dass es ihm total gut geht, nachdem dieser Dear David auf ihm drauf gelandet ist.
Mhm.
Und dass alles super great ist.
Okay.
Und da draußen gibt es natürlich die Vermutung, dass David jetzt Besitz von ihm ergriffen hat.
Ja, okay. Also der letzte Tweet war dann quasi, dass der ja auf ihm drauf saß und danach war der nächste Tweet, ihm geht's super gut, oder was?
Ja, also da kommen dann schon noch ein paar.
Mhm.
Aber ja.
Okay. Puh. Uiuiui.
Ja. Aber schön, dass du dich durchgegruselt hast. Und ja, wie gesagt, also ich habe es nicht so ganz detailgetreu wiedergegeben. Guckt euch einfach nachher mal diesen Link an, den ich dann in unser Insta-Bio in die mit reinnehme. Ich weiß nicht, ob dieser Satz gerade Sinn ergeben hat. Ich war gerade irgendwie selbst überfordert.
Selbst durchgegruselt?
Ja. Puh, aber jetzt bin ich froh, dass ich das hinter mir habe.
Mhm.
Und jetzt kommt deine Story, Lisa.
Puh, okay. Also ich hoffe, meine Story kann da mithalten.
Also du hast viel versprochen.
Ja, ich hoffe, ich halte es ein. Mal gucken. Ich bin jetzt ein bisschen eingeschüchtert und aber in gruseliger Stimmung. Deshalb, ja, wir gucken mal. Seit den Vorfällen sind ziemlich genau 2 Jahre vergangen. Damals zog ich in ein komplett neu gebautes Haus in einer Neubausiedlung hier in Australien. Ein Eigenheim. Ich war der Erste, dessen Haus fertig war und ich war mehr als begeistert und voller Vorfreude, endlich in mein eigenes Haus zu ziehen. Endlich unabhängig sein. Die ersten Wochen vergingen und ich fühlte mich direkt sehr wohl. Es passierte nichts Aufregendes. Während dieser Zeit durchstreifte ich täglich mit meinem Hund Ben am Nachmittag die Gegend. Die Straßen waren nur teilweise schon geteert. Die anderen Grundstücke waren alle schon markiert und verkauft, aber noch nicht bebaut. Es gab lediglich noch ein weiteres Haus, das schon dort stand, direkt gegenüber von meinem. Dieses Haus sah auch so aus, als wäre es komplett fertiggestellt. Allerdings gab es noch keine Einfahrt und soweit ich es beobachten konnte, war dort auch noch niemand eingezogen. Links von meinem Haus, vielleicht knapp 100 Meter entfernt, war ein großes Feld mit einem riesigen Hügel. Dieser Teil gehörte nicht mehr zu der Neubausiedlung. Wie ich später herausfand, gehörte dieses Stück Land der Stadt. Nicht nur, dass dieser Teil des Gebiets nicht verkauft wurde, es war grundsätzlich eine No-Go-Zone, die keiner betreten durfte. Aus welchem Grund auch immer wollte die Stadt nicht, dass das Gelände überhaupt betreten wird. Dementsprechend war die ganze Fläche auch von einem hohen Maschendrahtzaun umgeben. Das einzige herausstechende Merkmal, welchem wir auf unserem täglichen Spaziergang begegneten, abgesehen von dem riesigen Hügel in dem eingezäunten Bereich, war ein kleines verlassenes Bauernhaus und ein Schuppen ein paar wenige Kilometer die Straße runter. Ich wusste absolut nichts über dieses Haus, aber es schien auch keineswegs so, als würde dort noch jemand wohnen. Ich fand es aber irgendwie immer spannend, dort vorbeizulaufen. Eine Kleinigkeit, die es zu entdecken gab, mitten in dem Nichts, in dem ich nun lebte. Das Bauernhaus war stark verfallen und augenscheinlich unbewohnbar. Vielleicht fand ich es auch deswegen so interessant und ich entdeckte täglich mehr Details an dem Haus beim Vorbeilaufen. Etwa nach ein oder zwei Monaten, die ich nun dort schon wohnte, wurde ich eines Morgens von dem Klang einer Violine geweckt. Es klang so, als spielte jemand das Instrument in der Ferne. Fast ein bisschen gruselig, aber ich konnte die Klänge auch irgendwo genießen. Ich schlussfolgerte, dass wohl endlich jemand in das Haus gegenüber eingezogen sein musste. Ich wurde direkt neugierig und freute mich, endlich jemanden in der Gegend zu wissen, dem man hin und wieder über den Weg laufen würde. Direkt spähte ich durch den Vorhang meines Schlafzimmerfensters. Das Haus gegenüber sah jedoch so leer aus wie die Wochen zuvor. Zu dem Zeitpunkt, als ich aus dem Zimmer blickte, verstummte auch die Violine. Jedoch nur bis zum nächsten Morgen. Denn da hörte ich sie erneut. Für die nächsten paar Wochen hörte ich die Violine jetzt im Schnitt alle zwei Tage. Immer morgens. Immer wurde ich geweckt und jedes Mal hörte ich die Violine etwa noch für 45 Sekunden, vielleicht auch für eine Minute, bevor die Musik wieder verstummte. Ich ignorierte die Klänge morgens irgendwann erst einmal und drehte mich einfach um, bevor ich meistens nochmal einschlief. Doch dann wurde meine Neugierde zu groß. Am nächsten Tag, als ich die Violine wieder hörte, sprang ich sofort aus dem Bett, warf mir meinen Morgenmantel über und sprintete durch die Eingangstür meines Hauses hinaus. Im Morgengrauen schaute ich mich um. Ich konnte nicht sofort ausmachen, aus welcher Richtung die Klänge kamen. Dann blickte ich zu meiner Linken in Richtung des abgesperrten Gebiets. Dort, hinten auf dem großen Hügel stehend, konnte ich die Umrisse einer Gestalt erkennen. Eine Gestalt, die Violine spielte. Es war noch recht düster draußen, aber was ich aus der Ferne erkennen konnte, war, dass es sich wohl um eine recht große Person handeln musste. Die Person stand nicht einfach da. Während sie spielte, bewegte sie sich im Kreis. Es sah fast so aus, als würde sie eine Art Walzer tanzen, während sie spielte. Ich schaute weg. Hin zu meiner Morgenzeitung, die bereits in meiner Einfahrt lag. Ich ging ein paar Schritte nach vorne, um sie aufzuheben. Während dieser Sekunden, die ich dafür brauchte, hörte ich, wie die Violine verstummte. Als ich meinen Blick wieder in Richtung des Hügels warf, erkannte ich, dass die Person aufgehört hatte zu spielen. Sie bewegte sich auch nicht mehr. Sie stand still da. Und ich konnte schwören, dass sie in meine Richtung starrte. Genau konnte ich es einfach nicht erkennen. Es war so dunkel und so standen wir beide da. Bestimmt für eine halbe Minute, in der sich keiner von uns bewegte. Dann ging ich wieder ins Haus. Nach diesem Morgen fing es richtig an. Bei meinen täglichen Spaziergängen mit meinem Hund Ben begann ich, Fußabdrücke auf den umliegenden Grundstücken zu erkennen. Die Abdrücke stammten definitiv nicht von mir. Ich war erst einfach davon ausgegangen, dass sie wohl von Spaziergängern oder Wanderern der benachbarten Wohngegenden stammen mussten, die hier vielleicht durchgelaufen waren. Zu dieser Zeit hörte ich die Violine morgens nicht mehr. Was ich hörte, war, wie jemand regelmäßig sehr früh morgens an meinem Haus vorbeiging. Direkt an meinem Schlafzimmerfenster vorbei, welches im Erdgeschoss lag. Als ich im Halbschlaf aus dem Fenster schaute, sah ich jedoch nie irgendjemanden. Aber das war nicht das einzige Seltsame, was passierte. Ich bemerkte, dass auf den Grundstücken in der Gegend plötzlich verschiedene Gegenstände lagen. Werkzeuge wie Spaten oder Rechen. Aber nie konnte ich Personen dazu ausmachen, die diese dort platziert hatten. Geschweige denn Personen, die diese Gegenstände benutzten. Natürlich bin ich davon ausgegangen, dass die Werkzeuge von Bauarbeitern stammten, die endlich mit den Arbeiten auf den leeren Grundstücken beginnen würden, aber zu keinem Zeitpunkt sah ich auch nur einen von ihnen. Es blieb nicht dabei, dass in der Wohngegend seltsame Dinge vor sich gingen. Ich begann, Anrufe auf meiner Arbeit zu empfangen. Immer wieder wurde ich angerufen und jedes Mal wurde direkt wieder aufgelegt. Etwa zu diesem Zeitpunkt hörte ich auch mit meinen ausgedehnten Spaziergängen auf und ging nicht mehr an dem verlassenen Bauernhaus vorbei. Meine Begegnungen mit dem Violinspieler hatten mich doch mehr erschüttert, als ich es mir anfangs eingestehen wollte. Eines Nachts dann, ich hatte gerade den Fernseher im Wohnzimmer ausgeschaltet und wollte ins Bett gehen, hörte ich den leisen Klang der Violine erneut. Zu so einer Zeit hatte ich sie noch nie gehört. Es war schon nach Mitternacht. Außerdem klang sie irgendwie gedämpfter als sonst und nicht so professionell. Ich stand da in meinem Wohnzimmer wie gelähmt und es lief mir kalt den Rücken herunter. Morgens hatte ich die Klänge ja mehr oder weniger ignorieren können. Aber jetzt, um diese Zeit? Nach der kurzen Schockstarre wagte ich einen Blick aus dem Fenster zur Straße hin und ich sah, dass in dem Haus gegenüber ein Licht brannte. Eine Kerze, denn das Licht flackerte im Fenster. Mehr und mehr hörte sich die Violine so an, als würde sie gar nicht live gespielt werden. Vielmehr so, als würde sie jemand durch ein Abspielgerät, über eine alte Kassette oder ähnliches laufen lassen. Ich stand bestimmt 10 Minuten dort an meinem Fenster und starrte auf das durch die Kerze beleuchtete Fenster gegenüber. Aber ich sah keinerlei sonstige Bewegung, geschweige denn eine Person in dem Haus. Ich trat schließlich zurück vom Fenster und konnte nicht mehr. Was passierte hier? Es vergingen erneut bestimmt 5 Minuten, in denen ich ratlos in meinem Wohnzimmer stand. Dann hörte die Musik plötzlich auf. Mein Blick wanderte wieder zurück zu dem Haus gegenüber. Das Kerzenlicht war erloschen. In dieser Nacht machte ich kein Auge zu. Ich fühlte mich jetzt wirklich unwohl in dieser Gegend und lud fast täglich Freunde ein, um nicht alleine zu sein. Sie blieben oft bis spät in die Abendstunden. Doch nichts Ungewöhnliches passierte, wenn sie da waren. Alles blieb still. Ich erzählte ihnen auch nichts von alledem. Ohne Beweise würden sie mich doch für verrückt erklären. Ich tat es ja selber langsam. Alles, was vorher passiert war, war jedoch nichts im Vergleich zu dem, was in einer der folgenden Nächte passierte. In meinem Wohnzimmer steht mein Schreibtisch direkt vor einem kleinen Fenster mit Blick auf den Zaun, der mein Grundstück umzäunt. Der Zaun ist nur etwa eine Armlänge von diesem Fenster entfernt, blickdicht, aus Stahl und über 1,80 Meter hoch. Anders als bei den anderen Fenstern im Haus hatte ich vor dieses kleine Fenster keinerlei Sichtschutz wie Gardinen oder ähnliches gehangen, denn hier konnte eh niemand reingucken, dachte ich mir. An diesem Abend saß ich am Schreibtisch und zockte etwas an meinem PC. Dabei trage ich eigentlich immer Kopfhörer und habe das Licht im Zimmer in der Regel ausgeschaltet. Beim Spielen bemerkte ich gar nicht, wie es draußen auch langsam dunkel wurde. Irgendwann stand ich auf und ging in die Küche, in der ebenfalls kein Licht brannte. Im Haus war es still, bis auf die leisen Geräusche, die aus meinem Kopfhörer kamen, die ich aber auf dem Schreibtisch hatte liegen lassen. Ich machte den Kühlschrank auf, nahm mir ein Bier und schloss ihn wieder. Während ich mich umdrehte, um zurück zum Schreibtisch zu gehen, fiel mein Blick direkt auf das kleine Fenster. 2 kleine schwache Lichter waren draußen in der Dunkelheit zu erkennen. Ich begriff erst gar nicht, dass das etwas Ungewöhnliches war in der sonst so dunklen Nachbarschaft. Irgendwie war ich in Gedanken vertieft und ging zurück zu meinem Schreibtisch. Als ich mich setzte, fixierte ich meinen Blick auf die beiden leuchtenden Punkte. Meinen Kopf bewegte ich immer näher Richtung Fensterscheibe und erst als meine Nase diese fast berührte, bemerkte ich, dass dies keine Lichter waren. Es waren Augen. Zwei Augen knapp über dem Zaun, die mich anstarrten. Kein Blinzeln, keine Bewegung. Mein Körper war wie festgefroren. Ich saß da und starrte einfach zurück, während mein Gehirn noch dabei war zu begreifen, was hier gerade passierte. Da musste eine ziemlich große Person vor meinem Zaun stehen und mich auf gruseligste Weise anstarren. Ich weiß nicht genau warum, ob es der Schock war, auf jeden Fall kippte ich vom Stuhl und sank zu Boden. Ich lehnte nun gegen die Wand, schützend mit Blick vom Fenster weg. Mein Herz schlug so schnell wie nie zuvor, als ich versuchte, mich möglichst flach auf den Teppichboden zu legen. Mein Kopf war immer noch dabei, das Gesehene zu verstehen, da hörte ich ihn. Den Klang der Violine. Nur dass dieses Mal der Klang direkt von vor meinem Fenster zu kommen schien. Die Musik war viel lauter und deutlicher als die Male zuvor. In meinem Haus war es immer noch dunkel, bis auf das helle Licht, das von meinem PC-Bildschirm ausging. Ich versuchte vom Boden aus, meinen Monitor auszustellen, damit man mich von draußen nicht sehen konnte. Aber mein ganzer Körper ließ sich nicht mehr so koordinieren, wie ich es wollte. Nicht nur war die Violine lauter als sonst, es klang auch so, als würde sie mit einer Mischung aus Aggression und Frustration gespielt werden. Noten wurden ausgelassen und man hörte, dass die einzelnen Saiten zu hart angespielt wurden. Ein Kratzen mischte sich unter die sonst so perfekt klingenden Töne. Das Tempo wurde schneller und schneller und zu dieser Zeit war auch mein Hund Ben auf die Situation aufmerksam geworden. Erst jetzt wurde mir bewusst, dass er sich draußen im Garten aufhielt und ich hörte ein einzelnes, lautes und bestimmtes Bellen. Die Violine verstummte sofort und es war wieder still, bis auf den Sound, der die ganze Zeit aus meinen Kopfhörern ertönte. Ich lag immer noch wie angewurzelt auf dem Boden meines Wohnzimmers. Ben gab ein zweites kurzes, bestimmtes Bellen von sich und ich hörte, wie sich die Gestalt in Gang setzte. Schritte. Aber nicht weg vom Haus. Ich konnte hören, wie sich die Gestalt wohl in Richtung meines Gartens bewegte. Als ich mir dessen bewusst wurde, konnte ich meinen Körper endlich wieder kontrollieren. Das Wohlergehen meines Hundes war mir wichtig. Er war schließlich immer an meiner Seite. Eigentlich war er sowas wie mein bester Freund. Ich sprang vom Boden auf und sprintete auf dem Laminat durch den Flur Richtung Hintertür. Ben stand davor. Geduckt ging ich letzten Schritte zur Tür und versuchte, sie möglichst leise und unauffällig zu öffnen. Normalerweise bemerkt Ben gleich, wenn die Tür aufgeht und stürmt dann ins Haus. Doch dieses Mal schien er gar nicht zu bemerken, dass ich da war. Er bewegte sich keinen Zentimeter und war komplett auf den dunklen Garten fixiert. Alles in mir sträubte sich, auch nur einen Schritt in den Garten zu wagen. Aber unter keinen Umständen würde ich es zulassen, dass Ben etwas zustößt. Also ging ich vorsichtig ins Freie. Jetzt war ich direkt hinter Ben. Ich schob meine Hand unter Bens Halsband und versuchte ihm klarzumachen, dass wir jetzt reingehen. Ben ist ein reinrassiger Labrador, groß und sehr schwer. Wenn er sich nicht bewegen will, muss man sehr viel Kraft aufwenden, um ihn irgendwie noch in die Richtung zu drängen, in die er laufen soll. Und gerade jetzt wollte er sich nicht bewegen. Ruckartig zog ich nun an seinem Halsband. Und dann gab er ein Bellen von sich, wie ich es zuvor noch nie hörte. Ein so tiefes, lautes Bellen, dass es mich erschütterte. Jetzt standen Ben und ich da, starrten in die Dunkelheit und warteten auf irgendeine Reaktion. Wie lange wir dort so standen, kann ich heute nicht mehr sagen. Es können Sekunden oder Minuten gewesen sein. Doch dann wurde die Stille durch Schritte durchbrochen. Schritte, die schräg aus dem Garten kamen und sich leise Richtung Straße bewegten. Es klang aber nicht so wie ein schnurstrackser Gang. Es klang mehr so, als würde sich jemand in Kreisen bewegen. Tänzeln. So in etwa, als würde die Gestalt Walzer tanzen. Die Schritte blieben im Takt, als sie wohl die Straße erreichten und in der Ferne verstummten. Als ich nichts mehr hören konnte, begann Ben, seine Schnauze zu lecken, schaute mich an und trottete durch die offene Hintertür ins Haus. Ich folgte ihm, schloss die Tür hinter mir zu und verbrachte die Nacht mit der Decke bis weit über den Kopf gezogen, direkt neben Ben. An Schlafen war nicht zu denken. Das war meine letzte Begegnung mit dem Violinspieler. Als der Morgen anbrach und es endlich hell wurde, meldete ich mich krank auf meiner Arbeit und rief die Polizei. Zwei Polizisten kamen und durchsuchten das Grundstück neben meinem. Sie fanden Fußspuren überall, aber so viele, dass es unmöglich war, diese irgendjemandem zuzuordnen. Die einzige Beschreibung, die ich den Beamten geben konnte, war die Größe der Person. Sie muss über 1,85 Meter groß sein, sonst hätte sie nicht über den Zaun hinweg mich anstarren können. Die Polizisten erwiderten jedoch, dass er ja auch irgendwo drauf hätte stehen können oder auf seinen Zehenspitzen. Außerdem erzählten sie mir, dass hier in der Gegend noch nie jemand einen Violinspieler angezeigt hätte und auch noch nie jemand Unbefugtes in dem abgesperrten Gebiet gesichtet wurde. Ich muss in den Augen der Beamten wie ein Wahnsinniger ausgesehen haben. Trotzdem hörten sie sich aufmerksam an, was ich zu erzählen hatte und boten sogar an, in den folgenden Nächten einen Streifenwagen an meinem Haus vorbeizuschicken. Das beruhigte mich und ich fand wenigstens ein paar Stunden Schlaf pro Nacht. Nichts ist seitdem mehr passiert. Im Verlauf der darauffolgenden 2 Jahre wurden immer mehr Häuser in der Gegend fertiggestellt und es zogen endlich Menschen in die Nachbarschaft. Jedem erzählte ich von der Gestalt mit der Violine. Viele meiner Nachbarn benutzten die Geschichte auch noch heute, um ihre Kinder davon abzuhalten, sich weit weg vom Grundstück zu bewegen, was ich heute irgendwo ziemlich lustig finde. Ein Typ ein paar Häuser weiter hat außerdem den großen Hügel auf dem abgesperrten Gelände den Namen Violin Hill gegeben und der hat sich seitdem in unserer Nachbarschaft etabliert. Ich habe über einen längeren Zeitraum die Tiefen des Internets nach der Melodie durchsucht, die von der Violine kam und die sich immer wieder wiederholt hatte, konnte sie aber nie finden. Ein paar klassische Werke erinnerten mich an die Melodie, aber ich gehe davon aus, dass es sich um eine eigene Komposition des Violinspielers gehandelt haben muss, was mich im Nachhinein noch mehr fürchten lässt. Heute lebe ich noch immer in dem Haus. Noch immer erzähle ich Leuten, die ich neu kennenlerne, die Geschichte des Violinspielers. Und meinen täglichen Spaziergang habe ich wieder ausgedehnt. Das hilft mir, mit dieser gruseligen Erfahrung umzugehen, indem ich mich meiner Angst stelle. Inzwischen habe ich vor das kleine Fenster über meinem Schreibtisch eine blickdichte Gardine gehangen.
Das war's. Ende.
Ich bin einfach irgendwie so fertig, weil beide Geschichten so gruselig waren.
Aber gut ausgegangen.
Ich hatte schon die ganzen letzten Tage immer Angst, als ich meine Story geschrieben habe. Und jetzt bin ich auch noch so durchgegruselt von deiner.
Na, das wird eine schlaflose Nacht heute, oder?
Ja, vielleicht müssen wir mal ein paar Wochen länger Gruselfaktor-Pause machen.
Puh. Oder wir machen mal ein paar lustige Geschichten, nächste Folge.
Lustige, gruselige Geschichten.
Lustige, gruselige Geschichten, genau.
Ja, können wir ja mal schauen, ob sowas gibt.
Ja, hast du schon eine Zahl für mich?
Ja, eine 8, habe ich gedacht.
Ja, ist doch auch gut, freue ich mich.
Aber ich fand es mega gruselig. Ach so, nee, das dürfen wir ja nicht mehr sagen, dass wir es mega gruselig finden, aber dann nur eine 8 geben. Aber ich fand es ja mega gruselig. Ich fand es nur nicht so gruselig wie eine 9 oder eine 10, also eine 8.
Ja.
Ja.
Ich glaube, das wird auch die längste Folge bisher.
Ja, stimmt. Dann könnt ihr euch ja freuen, denn viele von euch wollen ja immer längere Folgen, ne?
Ja. Ja, ich glaube, wir sind am Ende angelangt und lassen euch hoffentlich auch durchgegruselt zurück.
Ja, ich glaube auch.
Und
wünschen
eine gute Nacht.
Eine gute Nacht, ja. Es ist immer besser, diesen Podcast im Dunkeln zu hören.
Vorm Schlafengehen zu hören.
Ja. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ja,
stimmt fleißig ab auf Instagram und bis dahin. Tschüss.